Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich darf nochmal alle von hier vorne begrüßen, die, die im Gemeindesaal sind und natürlich auch all diejenigen, die uns jetzt übers Internet und übers Telefon zugeschaltet sind. Ihnen allen auch nochmal ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir machen weiter in dieser Themenreihe zum Buch und zum Propheten Jeremia. Wir haben heute Abend die sechste Stunde. Wir werden uns heute Abend beschäftigen mit den Konfessionen Jeremias. Das ist so eine eigene Textgattung, also Klagepsalmen Jeremias, ganz interessante Texte. Da werden wir auch ganz viel lesen in der Bibel. Also heute ist richtig Bibelstunde. Und möchte aber beginnen mit einem Wort, das ich uns mitgebracht habe, das passend zu diesem Thema ist, weil es heute so ein bisschen eben um diese Klagepsalmen, um diese leidenden Bekenntnisse der Gottesmänner geht. Ein Wort aus Psalm 56, die Verse 2 bis 5, das ist ein Psalm Davids, ein Klagepsalm Davids, da heißt es: Gott, sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt zusammenkommen dürfen, hier in deinem Gemeindesaal, aber auch vor den Computern, den Telefonen und unter deinem Wort, Herr. Wir wollen dich bitten für diesen Abend, für die Beschäftigung mit deinem Wort, um deinen Segen. Wir wünschen uns Begegnung mit dir und wir bitten dich, dass du uns ansprichst in unserer Situation. Das kannst du alleine schenken, aber wir dürfen dich darum bitten und wollen das tun, Herr, dass du diesen Abend unter deinem Wort segnest an uns allen. Amen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben: Gottes Hilfe angesichts menschlicher Bedrohung, und habe Ihnen drei Punkte mitgebracht: von Menschen bedrängt, von Gott behütet, von Gelassenheit getragen. Das erste: von Menschen bedrängt. Der König David ist von Menschen bedrängt. Er sagt das: täglich bekämpfen und bedrängen sie mich, sie stellen mir nach. Täglich gehen diese Menschen gegen mich, kämpfen gegen mich voller Hochmut. Er ist von Menschen bedrängt. Und wenn man das Leben des König Davids kennt so ein bisschen, weiß, was er erlebt hat, dann kann man da viele, viele Situationen mit verbinden. Angefangen bei dem, was der Goliath gemacht hat, wie der den bedrängt hat, über die Feinde, die Philister, die Ammoniter, die Amalekiter, aber auch dann, als er später König ist, im eigenen Volk, in der eigenen Familie, Bedrängung durch Menschen. Aber, das muss man eben auch sagen, nicht nur David ist bedrängt worden, das ist auch einer gewesen, der hat viele bedrängt halt nicht. Der hat viele persönlich umgebracht, hat viele umbringen lassen, hat unglaublich viele Kriege geführt, sehr erfolgreich, war ein Söldnerführer halt nicht. Er war auch jemand, das war kein Samariter, der sich da irgendwie liebend und helfend den Leuten zur Seite gestellt hat, sondern das war ein Krieger, brutaler Krieger, der Menschen auch verfolgt und der auch zurückgezahlt hat. Also die Leute, die ihm am Leben getrachtet haben, halt, mit denen hat er auch abgerechnet. Von Menschen bedrängt, aber das muss er eben selber auch erfahren in so einem Lebensumstand halt nicht, dass Menschen ihm nach dem Leben trachten, dass sie ihm das Leben schwer machen. Und das ist eine Grundwahrheit und eine Grundaussage der Bibel, dass Menschen das Leben anderer Menschen bedrängen, zerstören, schwer machen. Der Mensch ist nicht so wie Goethe in seinem Gedicht Das Göttliche sagt, nicht edel sei der Mensch, hilfreich und gut, so nach dem Motto in der Lage, er kann Gutes tun. Nein, die Bibel sagt ganz deutlich, der Mensch ist schlecht, nicht? Er ist in Erbsünde geboren. Der Mensch ist schlecht. Es gelingen ab und zu gute Dinge, Gott sei Dank, aber bewusst Gott sei Dank, dann ist es immer nur Gott, der das eben schenkt. Aber an und für sich ist der Mensch schlecht und er bedrängt den anderen Menschen halt, nicht? Und der Mensch muss vor Menschen Angst haben. Der Mensch muss vor Menschen Angst haben. Und wehe die Gesellschaft, in der Gott nicht mehr existiert, wo nur noch die Menschen alles regeln und wo die versuchen, ihr Leben zu gestalten halt nicht, wo Gott eliminiert ist halt nicht und wo dann die Menschen einander sich die Gesetze geben halt nicht, dann kann man richtig das Bedrängen spüren, nicht, wie alles explodiert halt nicht. Wir haben das erlebt in den beiden Diktaturen des letzten Jahrhunderts halt, im Kommunismus, im Nationalsozialismus nicht. Gott spielte keine Rolle mehr, der Mensch hat sich zum Hüter aufgemacht, hat Gesetze gegeben, gegeben halt, nicht? Und hat den Mensch bedrängt, nicht? Der Mensch bedrängt den Menschen halt. Und auch wir erleben das in unserem Leben immer wieder, das Bedrängen durch Menschen. Gott sei Dank gibt es immer wieder auch Begegnungen mit Menschen, die es gut mit uns meinen halt, nicht? Und die von Gott geführt uns auch zum Segen werden. Aber wir erleben immer wieder auch Bedrängnis durch Menschen. Und ich denke, jeder von uns, von Ihnen, kann da Menschen benennen, ob das in der Schule gewesen ist, ob das später gewesen ist, im Arbeitsmarkt halt, nicht? Die einen bedrängen halt, nicht? Die einem Böses wollen, die einem nachstellen. Wir haben eben gebetet im Gebetskreis um all die Dinge, die momentan passieren mit dieser ganzen Homo-Debatte. Und das erlebe ich als Christ auch als ein Bedrängnis, nicht? Da wird so getan, als wären wir krank, weil wir klar sagen, Homosexualität ist Sünde. Das bedrängt uns, da werden Dinge eingefordert halt, nicht? Das ist eine politische Forderung und es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird das, wenn wir klar bezeugen halt, Homosexualität ist Sünde, unter Strafe stehen halt, nicht? Das ist ein Bedrängnis, wo wir in unserem Glauben bedrängt werden von Leuten, die meinen das so gut, nicht? Das sind die 68er, die sind so humanistisch. Und alles nicht. Menschen bedrängen uns halt nicht. Und das erlebte David, das hat Jesus erlebt, das hat Paulus erlebt, das hat in der Kirchengeschichte jeder klare Gottesmann erlebt halt nicht. Und auch wir haben das erlebt in unserem Leben und werden das auch immer wieder neu erleben. Erst recht dann, wenn wir klar Jesus nachfolgen, dass wir von Menschen bedrängt werden. Das ist das Erste, das spricht die Bibel deutlich aus. Wir sind jetzt hier nicht am Kindergeburtstag, wo alles nur rosa-rot ist. Diese Welt ist eine gefallene Welt, nicht eine Welt des Krieges, eine Welt der Zerstörung halt, wo Menschen Menschen bedrohen. Und da muss man kein Prophet sein, bei bald 10 Milliarden Menschen, die es auf dieser Welt geben wird, so berechnen die Leute das 2050, da reichen irgendwann die Ressourcen nicht mehr. Da müssen Kriege geführt werden von dem einen Volk gegen das andere, damit die Leute genug zu essen haben, nicht? Die schwindenden Rohstoffe halt nicht. Da werden wir noch erleben, was es heißt, Menschen bedrängen. Menschen. Wenn man darüber nachdenkt und wenn man das erlebt, da kann es einem Angst und Bange werden. Da spricht auch David von. Er spricht von dem, wenn ich mich fürchte, also er sagt, da habe ich schon Angst. Also das ist schon eine Sache, die lässt mich nicht kalt, nicht? Die lässt mich nachts nicht ruhig schlafen halt, nicht? Aber er sagt eben, wenn ich mich fürchte, dann mache ich eins, dann hoffe ich auf dich. Dann hoffe ich auf dich halt, nicht? Und dann will ich Gottes Wort rühmen halt, nicht? Und das ist das, was eben David erleben durfte in seinem Leben, dass er trotz der Bedrängnis der Menschen, dass er von Gott behütet war. Nicht, weil er es verdient gehabt hätte. Wir wissen ja um all die Schlechtigkeiten, die David auch getan hat, aber er war treu bei Gott und hat immer wieder auch Buße getan. Das sage ich ja, das Besondere an diesem Menschen, wenn er Schuld getan hat. Und da durfte er die Behütung und die Bewahrung Gottes erleben. Und das dürfen die Gottesmänner, das dürfen die Gottesfrauen wissen halt, nicht, dass sie behütet sind von Gott, nicht, dass es da jemanden gibt, der auf sie aufpasst halt, nicht, dass man sich bei ihm gründen kann. Wenn wir in dieser Welt Angst haben, und das ist immer wieder so, weil Menschen uns bedrängen halt, nicht, sei es, weil es an unser Geld wollen oder weil die Gesellschaft uns bedrängt halt, nicht, da dürfen wir Zuflucht nehmen bei diesem Gott, der uns behütet, der uns behütet. Und das möchte ich euch und Ihnen ganz besonders zusprechen aus diesen paar Versen einfach, dass ihr das wisst, wenn ihr momentan bedrängt seid von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Organisationen oder irgendwelchen gesellschaftlichen Konstellationen, dass ihr wissen dürft, Gott ist da und der Herr behütet euch. Wenn ihr euch fürchtet, dann dürft ihr auf ihn hoffen, dann dürft ihr Zuflucht nehmen bei Gottes Wort und das, was Gott euch sagt, das dürft ihr dann annehmen und dann braucht ihr euch nicht mehr zu fürchten. Ihr seid behütet von Gott. Wir haben einen Gott, der uns das Leben gegeben hat und wir sind nicht nur Geschöpfe Gottes, wir sind sogar Kinder Gottes, nicht? Und so wie wir unsere Kinder lieb haben, so hat uns der Schöpfer erst recht lieb und er ist uns ja liebevoll zugetan. Und so wie er David liebevoll zugetan ist und zugewiesen ist halt, so ist es auch bei uns. Und deshalb sind auch wir behütet. Und weil das so ist, weil wir behütet sind, obwohl wir bedrängt sind in dieser Welt, können wir ganz gelassen leben, können wir von Gelassenheit getragen in jeden neuen Tag gehen. Das bringt David hier zum Schluss dieser Verse zum Ausdruck. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können wir Menschen tun? Was können wir schon Menschen tun halt nicht? Das ist eine ganz tolle Lebenseinstellung, die David ganz realistisch, ob der Probleme dann trifft. Also der weiß um die Probleme und die Bibel thematisiert das hier auch. Aber weil er eben von Gott behütet ist, weil er getragen ist von dem Allmächtigen, kann er das eben sagen, was können denn letztlich mehr Menschen tun? Ja, natürlich können Menschen einiges machen an Bedrängnis halt nicht. Die können uns das Leben schwer machen halt nicht. Die können auch, wenn es hart auf hart kommt, uns das Leben nehmen. Aber wenn wir in Christus sind, ja, was soll's, dann geht's in die Ewigkeit, dann kann uns letztlich nichts passieren halt, nicht? Wir sind behütet und getragen von diesem Gott. Sterben ist unser Gewinn, nicht? Das ist das, was wir immer wieder sagen halt. Sterben ist unser Gewinn, wir gehen auf eine Ewigkeit zu, sodass letztlich das, was Menschen uns tun können, in letzter Konsequenz, wenn man vom Ende her sieht, von seinem himmlischen Jerusalem nichts ist. Wenn wir nur an dem irdischen festklammern, nicht nur so an ein paar Dinge, die wir hier haben, unserem Haus, unser Leben, unsere Gesundheit, ja, dann können Menschen viel tun und dann können die uns auch richtig Angst machen. Aber wenn wir die Behütung und die Bewahrung Gottes spüren, dann können wir ganz gelassen in die Zukunft gehen, weil wir wissen, dass in letzter Konsequenz Menschen uns nichts tun können. Und diese Gelassenheit wünsche ich uns allen, gerade bei den Problemen und Schwierigkeiten, von denen wir vielleicht betroffen sind. Wir dürfen wissen, es gibt da einen Gott und der hat uns lieb, der hat uns so lieb, dass er sich in Christus für uns hingegeben hat. Und deshalb kann uns in letzter Konsequenz gar nichts passieren. Wenn der sich selber für uns in seinem Sohn umbringen hat lassen, dann dürfen wir wissen, dass uns nichts mehr passieren kann, wenn wir an ihn glauben und dass wir angesichts aller menschlicher Bedrohung und Bedrängnis halt immer wieder getragen von dieser Gelassenheit in die Zukunft gehen können. Von Menschen bedrängt, von Gott behütet, von Gelassenheit getragen. Das wünsche ich euch noch einmal, noch Ihnen an den Computern und an den Telefonen, dass Sie diese Gelassenheit haben, egal was vor Ihnen liegt, weil Sie wissen, er, Jesus ist da und er hilft Ihnen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr lieber Herr Heiland, danke, dass wir das immer wieder auch in unserem Leben erfahren durften, wie wir Bedrängnisse erlebten und dass du dann gekommen bist und dass du uns rausgeführt hast. Danke, dass du uns schon so häufig behütet hast in unserem Leben, Herr. Und danke, dass wir in dieser Gewissheit auch immer wieder in jeden neuen Tag gehen dürfen, in die Zukunft, die vor uns liegt. Du behütest uns und wir brauchen vor dem, was uns Angst macht, wirklich uns nicht zu fürchten, sondern wir können ganz gelassen nach vorne schauen, weil du doch da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen das immer wieder tief ins Herz hineingibst, dass du uns immer wieder klar machst, dass du doch alle Dinge in deinen Händen hältst, dass du uns lieb hast und dass du auf uns aufpasst, Herr. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich und dafür geben wir dir die Ehre. Amen. Ja, ich möchte gerne ein Lied mit Ihnen singen, passend zum Thema heute, wenn Menschen in schweren Lagen sind. 528, Hedwig von Rädern, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. 528, weiß ich den Weg auch nicht, alle drei Liedstrophen. Ja, danke Stefan für die musikalische Begleitung. Ein tolles Lied, ein tolles Glaubenszeugnis von dieser Schwester von Rädern, die klar macht, ja, ich weiß nicht, wo es hergeht und wie es lang geht und was morgen sein wird, aber da gibt es einen Gott und der weiß es und das reicht. Da kann ich, wie gesagt, ganz gelassen hineingehen. Und einer, bei dem das ähnlich war, das war der Jeremia. Der ist über vieles verzweifelt in seinem Leben. Der hat mit vielem gehadert. Der hat vieles ganz stark durchlitten und war mit vielem auch unzufrieden. Aber hat immer wieder dahin zurückfinden dürfen, dass er wusste, ja, da sitzt ein Herr im Regiment und deshalb geht es weiter. Und es gibt einige Texte im Buch des Jeremia-Buch, die das ganz besonders deutlich machen, diese Situation des persönlichen Angefochtenseins, des Leidens im Glauben, des nicht mehr Weiterwissen, des Fragens, wie kann das denn alles sein? Und das ist auch wirklich, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich will nicht nur den Bettel hinschmeißen, ich will nicht mehr Prophet sein, sondern auch sagen, ich will sterben. Also der große Prophet Jeremia, der, das werden wir gleich sehen, das zum Ausdruck gebracht hat. Und diese Texte nennt man die sogenannten Konfessionen Jeremias. Also Confessio ist ein lateinisches Wort, ein Begriff und heißt so viel wie Geständnis, Bekenntnis. Geständnis, Bekenntnis. Und das sind wirklich ganz offene Bekenntnisse, die wir gleich lesen werden. Geständnisse quasi, wie tief der drin ist, wie er wirklich im Glauben auch leidet, wie er manches nicht versteht. Und jetzt kann man sich fragen, meine Güte, also wenn wir Bibel schreiben würden, dann würde man sagen, ja, das nehmen wir mal raus. Nicht? Also wir würden nur so einen Gott propagieren, der hat nur Gottesmänner, die machen nur die Superlative des Glaubens, eine tolle Erfahrung nach der anderen. In der Bibel ist es ganz wichtig, dass eben auch diese Dinge Platz finden und zeigen uns eben Männer, die oder hier einen Mann, der wirklich ein Geständnis ablegt, wie einfach sein Glauben auch angefochten ist. Und wir werden ganz zum Schluss auch sehen, auch was man da über Gott einfach drüber lernen kann halt. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, dieses Bekennen vor der Welt, das offene Bekennen vor der Welt, diese Bekenntnisse, die sind etwas ganz Entscheidendes, gerade auch für den protestantischen Glauben halt. Nicht nur, dass wir unseren Leid klagen, das auch, aber auch, dass wir immer wieder unseren Glauben bekennen. So eine der zentralen Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, das ist die Confessio Augustana 1530, ist die entstanden halt nicht, das Bekenntnis zu Augsburg halt nicht, oder Melanchthon und Luther ganz klar niederlegen, worum geht es denn im Glauben, wo sie das offen bekennen halt, ganz ehrlich, woran glauben wir denn halt nicht? Und das ist im Prinzip auch das, was hier in diesen Konfessionen Jeremias passiert, dass einer sagt, woran ich glaube, woran ich auch leide im Glauben. Und das ist wichtig, diese Ehrlichkeit. Ne? Das ist etwas zutiefst Biblisches und auch etwas zutiefst Protestantisches. Nicht, dass wir Glauben spielen oder dass wir irgendwie was erfüllen, was uns irgendwelche, auch immer frommen Lehrer vorgetan haben, sondern dass wir authentisch sind, dass wir wirklich bekennen. Und zwar sowohl gegenüber Gott, dem können wir sowieso nichts vormachen, aber auch den Menschen. Das ist ganz wichtig. Also nichts ist Gott, da bin ich fest überzeugt, mehr zuwider als eine Frömmigkeit, die eine Frömmigkeit spielt. So nach dem Motto, ist halt so dran, ich fühle mich zwar ganz anders, aber ich tue so, weil Folgendes von den Menschen von mir erwartet wird. Nein, die Bibel ist da anders, die Bibel macht da ausdrücklich Mut zu, wirklich offen Dinge auch zu bekennen. Und auch in der Gemeinde. Also es ist toll, wenn wir Zeugnisse von Geschwistern hören, die erzählen, was sie alles erlebt haben, in ihrer Krankheit, wie Gott durchgeholfen hat, in ihrer Eheproblematik, all diese Dinge. Und das ist wunderbar und Gott sei die Ehre damit gegeben. Aber schlimm wird es, wenn dann die anderen Dinge verschwiegen werden. Also wenn auch diese schweren Phasen, wenn wir sagen, wir sind in Dingen, wenn man das einfach wegdrückt. Und wir zu so einer Gemeinde kommen, wo sowas keinen Platz hat, wo nicht einer über Glaubensschwierigkeiten sprechen kann, wo man dann auch als Gemeinde helfen kann, sondern wenn so nach dem Motto, wir spielen uns so gegenseitig etwas vor. Das darf in Gemeinde nicht passieren. Das ist ganz wichtig. Nicht deshalb, weil das so eine Gemeindeaufbauidee von Pastor Latzel wäre, sondern weil die Bibel eben das ganz deutlich macht, dass eben auch Schwierigkeiten, Probleme angesprochen werden. Und davon sind eben diese Glaubenszeugnisse hier des Jeremias, diese Konfession, ein beredetes Beispiel. Die Konfession Jeremias sind einzelne abgeschlossene Abschnitte in den Kapiteln 11 bis 20 im Jeremia-Buch. Das sind insgesamt 5 Konfessionen, also 5 Klagepsalmen, die wir dort vorfinden. Und selbst bei den ganz liberalen Alttestamentlern, wenn die dann immer so die Bibeln aufteilen, was ist denn von wo und wo, also bei diesen Konfessionen ist man sich einig, dass die auf alle Fälle so ipsissima vox Jeremias sein, also die ursprüngliche Stimme hier würde wirklich der Jeremia zum Tragen können, weil sowas schreibt niemand anders in der Redaktionsschicht oder sonst irgendwann in die Bibel hinein, also das ist eine Sache, wo man sagt, also da gibt es keinen Widerspruch, das sind, auch wenn das sonst alles Blödsinn ist, was die sagen, aber hier sind sie auf alle Fälle einig, das muss auf alle Fälle original Jeremia sein. Und diese Konfessionen, die er abhält, die sind verfasst im Stil der sogenannten Klagepsalme. Man könnte auch sagen, diese Konfessionen sind Klagepsalmen, eben außerhalb des Buches der Psalmen. Es gibt nicht nur in den Psalmen Psalme, auch es gibt an manchen Stellen der Bibel anderweitig noch Psalmen, beispielsweise im Jesaja 38 gibt es den Psalm von Hiskia, es gibt den Habakkuk-Psalm, es gibt im Neuen Testament einige Psalmen, also Philipperbrief, der Philipperhymnus ist ein Psalm oder auch das Benediktus und sowas alles. Das sind alles Psalmen außerhalb der Psalmen. Auch hier haben wir es mit sogenannten Psalmen zu tun, mit Klagepsalmen. Aber die Klagepsalmen finden wir als eigene Gattung auch in der Bibel. Also diese 150 Psalmen, die wir haben, das sind einige Lobpsalmen halt, nicht? Lobe den Herrn, gibt es manche Psalmen halt nicht, 103 und sowas, immer wieder, nicht nur der Lob und Dank halt nicht. Dann gibt es Jahwe Königspsalme halt, die halt zur Ehre des Königs gesungen wurden halt nicht. Es gibt Psalmen halt, die die Bitte sehr stark thematisieren und eben auch, oder Halleluja-Psalme halt, die bei den Wallfahrtsliedern gesungen wurden. Also es gibt ganz unterschiedliche Gattungen und es gibt eben diese eine Gattung der Klagepsalmen. Das heißt, es gab im Volk Israel gottesdienstliche Lieder, die im Tempel, aber auch zu Hause gesungen wurden, anlässlich von schweren Zeiten, von Krisen, von Todeserfahrungen, wenn ein Mensch starb, aber auch wenn man krank wurde, wenn Not und Bedrohung in mein Leben reinbrach, da gab es ein ganzes Instrumentarium an Liedern, geistlichen Liedern, die gesungen wurden und die so wichtig waren, dass Gott sie auch in die Bibel hat hineinkommen lassen. Das sind die Klagepsalmen. Ich habe immer so Psalm 6, Psalm 13, Psalm 22, Psalm 73, Psalm 88 halt, das sind alles Klagepsalmen, gibt es noch einige mehr. Und die spielen eine große Rolle auch in der Bibel, auch an wichtigen Stellen. Psalm 22, der Sterbepsalm Jesu, nicht mein Gott, warum hast du mich verlassen halt nicht. Also das ist auch für Jesus in dieser tiefsten Stunde, die er durchleben muss, halt wichtig. Also das zur Thematisierung, diese Gattung spielt im Kreuzestod eine große Rolle halt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das wissen wir heute, dass Menschen, wenn sie in schwierigen Situationen sind, wenn sie also Krankheit, Not, Bedrückung, Scheitern einer Beziehung, Todeserfahrung machen, dass es wichtig ist, dass sie sich verbalisieren können, dass sie Dinge ausdrücken. Also wenn Sie heute zu einem Therapeuten gehen und Sie haben was Schlimmes erlebt, sei es in der Kindheit ein Missbrauch oder die Ehe ist kaputt gegangen oder Sie haben was weiß ich Traumata erlebt, weil Sie sind als Soldat, was weiß ich, in Afghanistan in ein Feuergefecht geraten und sowas halt nicht, dann gibt es immer nur eins, sprechen. Das, was sich in die Seele reingedrückt hat, das muss man wieder ausdrücken halt, nicht? Und damit ein Verhältnis entsteht, nicht? Und da gibt es verschiedene Dinge halt, Gesprächstherapien in großen Gruppen, Einzelgespräche halt, da werden Therapeuten und Seelsorger für geschult halt, nicht? Aber leider ist es so, dass das nur mehr so im, ja, therapeutischen Bereich ist, was direkt dann so krankhaft gesehen wird. Im alten Israel war das anders. Die haben das ganz automatisch gemacht halt. Das war klar, wenn ich eine Leitsituation habe, dann drücke ich das aus, dann schreie ich das raus. Das war sogar so im alten Israel, dass nicht nur, wenn ich selber da war, sondern zum Beispiel jemand gestorben war, nicht? Dann wurden Leute, da kamen die Klageweiber, nicht, aus dem Dorf und die fingen an, Todeslieder zu singen halten. Das war manchmal über Wochen, dass die das gesungen haben, um deutlich zu machen, dieser Mensch ist jetzt in so einer Sterbesituation, dass das ganze Umfeld das auch bekam. Und die drückten mit diesen Liedern auch diese Empfindungen aus, halt, nicht, die dann gemacht wurden. Das ist einem Menschen manchmal ja gar nicht möglich, dass er selber Dinge verbalisiert, was er gerade erlebt, halt, nicht zu sagen, das, was mich jetzt bedrückt, halt, das kann ich jetzt auch in Worte kleiden. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man solche Sprachhilfen hat, wo man sagt, da kann ich mich reinfallen lassen in so einen Klagepsalm. Und das, was dieser Psalmist, dieser Psalmbeter vor mir erlebt hat, da finde ich mich auf einmal wieder. Und das ist hilfreich, wenn ich dann Worte habe, die ich aussprechen kann und die auch gesellschaftlich akzeptiert sind halt nicht. Und das erleben wir immer wieder halt nicht. Also diese Dinge, ich habe ihm den Psalm 6 mitgebracht, so ein bisschen aufgeschlüsselt halt. Da sieht man mal, wie das gewesen ist, nicht? Da, ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind halt nicht. Auch das ist dann immer so, dass in den Klagepsalmen nicht nur dass die Klage, also die Not beschrieben wird, sondern dass auch immer wieder diese Hoffnung durchschimmert, die man eben in Gott hat, nicht? Und dann kommt genau das hier in 9 bis 10 die Verse in dem Psalm 6 halt, weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Und das müssen wir uns vorstellen als ein Lied, das Menschen singen in dieser Not, ja? Auf der einen Seite wirst du wahrgenommen in deinem Elend, du heulst jetzt die ganze Nacht, du hast überhaupt keinen Trost und Halb mehr. Aber da gibt es einen, der hört dein Gebet, der zählt deine Tränen halt. Nicht? Das ist immer wieder in diesen Liedern einfach thematisiert, dass die wirklich nicht nur die Möglichkeit des Öffnens geben, sondern immer wieder auch so eine Perspektive. Ähnlich auch, wenn wir das eben von dem Lied von Hedwig von Redern gesungen haben. Weiß ich den Weg auch nicht? Ja, ich weiß immer nicht weiter, ich bin vollkommen am Ende. Du weißt ihn wohl. Nicht? Das ist ganz ähnlich angelehnt. Nicht? Das ist typisch für diese Klagepsalmen oder auch eben den Klagepsalm von David, wo er sagt, nicht, also die kämpfen alle gegen mich, ich bin mitten in der Not, nicht, aber ich harre auf dich, ich fürchte mich nicht, was können mir also Menschen tun? Halt, nicht? So ein Angebot zu wissen halt, und das ist hilfreich. Und das erleben wir ja auch, wenn wir, und deshalb sind die Psalmen ja auch so ein beliebtes Buch halt in der Bibel, dass Menschen ihre zutiefst anthropologischen Nöte, die sie haben, da wiederfinden können und die Hilfsangebote, die dort gemacht werden, gerade weil sie sich in diesen existenziellen Nöten wiederfinden, dann auch annehmen können und für ihr Leben umsetzen. Also das ist was ganz Fantastisches. Und das ist eben bei Jeremia auch hier so, der spricht ganz offen die Dinge an, aber es kommt dann immer wieder wie so ein Lichtstrahl eben die Hoffnung hinein, dass Gott eben doch da ist, dass Gott der Herr ist halt. Übrigens, das ist etwas Wichtiges, dass das in der Öffentlichkeit passiert ist, also auch im alten Israel. Also da wurde öffentlich geklagt mit Klageleuten, mit Klageweidern, es gab Klagelieder. Die Nachbarn brachten das Trauerboot, den Trostbrecher, es wurde öffentliche Totenklage gehalten halt. Und das ist etwas, was sich heute bei uns komplett verabschiedet hat. Wir hatten das früher in unserer Kultur auch. Wir hatten ganz andere Klagekultur. Also wenn beispielsweise früher jemand starb, dann war klar, dass beispielsweise das Tragen der Trauerkleidung, auch so ein Aufschrei, das war ein nonverbales Signal, nicht? Wer trägt heute noch schwarz, nicht? Wenn da der Mann stirbt oder wenn da, das ist verpönt in unserer Gesellschaft. Früher war das klar, ich weiß noch, meine Mutter, als meine Großeltern starben halt, die hat ein Jahr schwarz getragen, als Tochter halt, ne? So, das ist komplett draußen, nicht? Das ist eine Sache, macht heute niemand mehr halt, nicht? Und, aber es zeigt ja was, es spricht was aus, ich bin in Trauer, ich habe etwas. Trauer ist etwas, was immer mehr zurückgeschoben wird halt, nicht immer mehr so in den privaten Bereich runtergedrückt, und schon da wird es dann immer mehr weggemacht. Man will auch keine Trauerorte mehr haben, nicht auch die Veränderung unserer Bestattungskultur in unserer Stadt halt, nicht Friedhöfe am besten, ja, jeder stellt sich zu Hause bei sich auf den Kaminsims, nicht mit den Urnen, nicht so weit sind wir ja gekommen, ne? Eine Trauerkultur, die gar keine Kultur mehr ist, nicht so nach dem Motto, wir wollen uns dem nicht aussetzen, nicht, und da wollen wir auch nicht auf den Friedhof laufen, wir wollen auch keine Gräber mehr pflegen, wie häufig das auch immer höre, nicht, wenn mir ältere Leute sagen, ja, meine Kinder sollen die nicht pflegen, nicht, wir haben ein ganzes Leben lang die Gräber gepflegt, nicht? Von den Eltern, aber den Kindern, die einen Haufen Kohle haben, ist nicht mehr zuzumuten, dass ein Gärtner bezahlen, dass der zweimal im Jahr die Dinger da schneidet. Nicht? Also es ist ein Verkommen der Trauerkultur. Man will nicht auf die Friedhöfe, die Begegnung ist nicht da, und erst recht hat man natürlich auch keine Lieder, auch keine Klagelieder mehr, die man singt halt, nicht die großen Choräle, die von Leid und sowas alles auch gekündet haben, sowas werden nicht mehr gesungen halt, man hat keine Bewältigungsmechanismen und die sind nicht mehr gesellschaftlich tragbar, und deshalb, wenn Leute dann in die Krisen kommen, laufen sie sofort zum Psychiater halt oder zum Therapeuten, da werden dann dicken Tabletten verschrieben halt, nicht, und sonst was gemacht halt, nicht, um irgendwie zu helfen. Aber das ist eigentlich eine Aufgabe von Gesellschaft, auch mit Klage umzugehen, und das war im alten Israel so. Die haben das öffentlich ausgesprochen, all diese Dinge, die dort wichtig gewesen sind, die eben zu dieser Leiterfahrung mit dazugehört haben. Die Konfession Jeremias, die wir gleich hören werden, die stehen in enger literarischer Verwandtschaft zu den Klageliedern. Es gibt ja noch ein eigenes Buch im direkten Anschluss an Jeremia, die Klagelieder Jeremias, wobei das aus dem Buch selber im Urtext nicht hervorgeht, dass das tatsächlich Jeremia zugeordnet ist. Man kann das aus dem Text nicht entnehmen, aber schon in der alten biblischen Tradition, in der Septuaginta, also die griechische Übertragung des Alten Testamentes, da waren die immer schon überschrieben, halt Klagelieder des Jeremias. Aber es ist eine ganz enge Verbindung, eben dieser Texte, diese Konfession hier im Buch Jeremia und der Klagelieder, die dann eben Anschluss in der Bibel stehen. Noch einen kleinen letzten Hinweis zu diesem Begriff Konfessionen. Das wissen Sie vielleicht, wenn Sie einen guten Deutschunterricht hatten. Es hat von Friedrich Schiller, gibt es dieses Begriff Jeremiade halt, nicht? Zu sagen halt, das ist so dieses Klagelied, meint das Klagelied über die Verderbnis eines Volkes, nicht? Und da hat Schiller dieses Gedicht geschrieben halt. Er sieht das so ein bisschen daraus, dass die gesamte Dichtkunst kaputt ist. Da wiederholt er immer wieder diesen einen Vers, den ich hier aufgeschrieben habe. Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert. Ach, und hinter uns liegt, wie weit schon die goldene Zeit, nicht? Und diese Gattung der Rede, wenn man über das Elend eines Volkes klagt, das hat man so sprichwörtlich dann Jeremiade genannt, eben in Anschluss an das, was eben hier in den Konfessionen auch ist, weil eben da eben Jeremia klagt, wie das Volk verdorben ist, was das Volk macht, dass das alles verloren ist halt, nicht? Das ist so eine eigene Gattung, eben die Anklage über die Verderbnis eines Volkes, so eine Gesellschaftskritik halt, nicht?
Aber, und das ist wichtig, die Konfessionen sind auch ein wundervolles Zeugnis, wie ein Gottesmann wirklich in gefallener Welt halt nicht authentisch sein Glauben legt. Nicht? Und nicht nur für das, was menschlich, für den Glaubensbezug da drin ist, das wollen wir gleich sehen, aber auch, das werden wir nachher bei der Auslegung sehen, wir können auch eine Menge über Gott lernen, eben in diesen Konfessionen. Und das mag erstmal so als Vorrede genügen zu diesen Texten. Und jetzt wollen wir uns diesen 5 Texten zuwenden. Jetzt wollen wir hören. Ich hatte ja gesagt, heute lesen wir ein bisschen mehr Bibel. Für die, die uns zugeschaltet sind, wir fangen an mit Jeremia 11, Vers 18 bis 12, 6. Das ist die erste sogenannte Konfession Jeremias. Da ist eine Klage über den Mordversuch, den die Verwandten an ihm tun wollen, halt nicht. Wo er merkt, meine Güte, also das ist ganz furchtbar. Selbst meine engsten Verwandten wollen mir nach dem Leben trachten. Ich lese Jeremia 11, 18 bis 12, 6. Der Herr tat mir kund ihr Vorhaben, damit ich wisse, und er zeigte es mir. Denn ich war wie ein argloses Lamm gewesen, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie gegen mich beratschlagt und gesagt hatten, lasst uns den Baum in seinem Saft verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass seines Namens nimmermehr gedacht würde. Aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du Nieren und Herz prüfst, lass mich sehen, wie du ihnen vergilst, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Darum spricht der Herr über die Männer von Anatot, das ist der Heimatort von Jeremia, da wo er herkommt, und da sind die Männer, die den Anschlag planen, über die Männer von Anatot, die dir nach dem Leben trachten und sprechen, weissage nicht im Namen des Herrn, wenn du nicht von unseren Händen sterben willst. Darum spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will sie heimsuchen. Ihre junge Mannschaft soll mit dem Schwert getötet werden und ihre Söhne und Töchter sollen vor Hunger sterben, dass keiner von ihnen übrig bleibt. Denn ich will über die Männer von Anatot Unheil kommen lassen in dem Jahr, da ich sie heimsuchen werde. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Furcht und Frucht. Nahe bist du ihrem Mund, aber ferne von ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiße sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du im Land, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos, sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Also das hier ein ganz beredetes Zeichen, nicht bis hin, dass er da sagt, bring die um halt nicht, also so ganz menschlich halt nicht, da wenden sich Menschen gegen mich, die ganze Enttäuschung, und da klagt Gott auch an und sagt, wie kann das denn sein, denen geht es so gut halt nicht, wie funktioniert das halt nicht. Das ist die erste Konfession des Jeremia, daraus, dass eben Menschen sich gegen ihn gewandt haben. Jetzt eine ganz andere Situation, die er anklagt in Jeremia 15, die Verse 10 bis 21, das ist die Klage über die Einsamkeit im Amt. Wir hatten ja darüber gehört, dass es ihm verboten war zu heiraten halt nicht, dass er einsam blieb halt nicht, dass er ganz alleine war, keine Nachkommen hat halt nicht. Und auch das thematisiert er eben hier drin. Und auch hier wechselt immer wieder das, was Jeremia sagt und wie Gott ihm antwortet, eben in diesem Klagen und dieses Zusprechen. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Land. Habe ich doch weder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen, und doch flucht mir jedermann. Der Herr sprach wohlan, ich will etliche von euch übrig lassen, denen es wieder wohlgehen soll, und ich will euch zur Hilfe kommen in der Not und Angst unter den Feinden. Kann man Eisen zerbrechen, Eisen und Kupfer aus dem Norden? Ich will dein Gut und deine Schätze zum Raub geben als Lohn für alle deine Sünden, die du in deinem ganzen Gebiet begangen hast, und ich will dich zum Knecht deiner Feinde machen in deinem Land, dass du es nicht kennst. Denn es ist der Feuer meines Zorns über euch entzündet. Ach Herr, du weißt es. Gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Lass mich nicht hinweggerafft werden, während du deinen Zorn über sie noch zurückhältst. Denn du weißt, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich habe mich nicht zu den Fröhlichen gesellt, noch mich mit ihnen gefreut, sondern saß einsam, gebeugt von deiner Hand, denn du hattest mich erfüllt mit Grimm. Warum wäre doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass niemand sie heilen kann? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Darum spricht der Herr: Wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, und du sollst mein Prediger sein. Wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Denn ich mache dich für dies Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Auch das wieder ganz tiefe Worte, da könnte man auch toll eine Predigt drüber machen oder eine Auslegung halt. Aber wir machen heute weiter, wir lesen, ich mache zu einer anderen Konfession das halt. Ein ganz tolles Wort, auch diese Konfession. Jeremia 18, die nächste. Hier geht es nochmal um die Nachstellung halt, nicht, dass er wirklich von den Leuten, so wie das auch bei David war, bedrängt wird, dass er wirklich ob seines Glaubens halt nicht, dass er da das einfach auch nicht versteht, dass eben die Menschen sich gegen ihn wenden halt nicht. Und er hat wirklich auch dann wirklich, ich sage das mal so, die Schnauze voll von dem, was er macht hat. Das werden Sie gleich sehen, wenn Sie das hören halt. Also das ist ganz schlimm, was er da auch durchmacht. Sie sprechen, kommt und lasst uns gegen Jeremia Böses planen. Denn dem Priester wird es nicht fehlen an Weisungen, noch dem Weisen an Rat, noch dem Propheten an Wort. Kommt, lasst ihn mit seinen eigenen Worten schlagen und nichts geben auf alle seine Reden. Herr, hab Acht auf mich und höre die Stimme meiner Widersache. Ist's recht, dass man Gutes mit Bösem vergilt? Denn sie haben mir eine Grube gegraben. Gedenke doch, wie ich vor dir gestanden bin, um für sie zum Besten zu reden, um deinen Grimm von ihnen abzuwenden. So strafe nun ihre Kinder mit Hunger und gib sie dem Schwerte preis, dass ihre Frauen kinderlos und Witwen seien und ihre Männer vom Tode getroffen und ihre jungen Mannschaften im Krieg durch Schwert getötet werden. Das Geschrei aus ihren Häusern gehört werde, wenn du plötzlich Kriegsvolks über sie kommen lässt. Denn sie haben eine Grube gegraben, mich zu fangen, um meinen Füßen Fallen gestellt. Aber du, Herr, kennst all ihre Anschläge gegen mich, dass sie mich töten wollen. So vergib ihnen ihre Missetat nicht und tilge ihre Sünde nicht aus vor dir. Lass sie vor dir zum Fall kommen und handle an ihnen zur Zeit deines Zorns. Also da ist nichts mehr an irgendwelchen Dingen, die der in den Mitmenschen sieht, sondern der ist mit allem fertig halt, nicht? Der hat keine Lust mehr, bis eben hin auch darüber, dass er an dem Dienst, den er tut, halt verzweifelt. Und das ist die nächste Konfession, die wir lesen wollen. Das ist Jeremia 20, die Verse 7 bis 18. Ich habe das überschrieben mit Klage über den Dienst halt, nicht? Nicht nur an den Feinden, die gegen ihn sind, nicht nur die Menschen, die gegen ihn stehen, sondern er hat auch wirklich keine Lust mehr zu diesem Dienst als Prophet zu sein. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen, du hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt, muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Nicht das Wort von einem Propheten, ist mir zum Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer und in meinen Beinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rechnen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater die gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleibe, sodass meine Mutter mein Grab geworben und ihr Leib ewig schwanger geblieben werde. Darum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzleid sehen muss, um meine Tage in Schmach zu bringen. Also eine brutalere Abrechnung mit Gott, mit all den Zwischenrufen, ist kaum mehr denkbar, dass der große Prophet, dass er seinen eigenen Tag der Geburt so furchtbar verflucht, dass er so tief drin ist, dass er um des Amtes willen das zu tragen hat. Auch dazu, ich habe vor einiger Zeit darüber gepredigt, ein ganz toller Text, auch dieses, ich wollte nicht mehr predigen, das Wort wird zu stark, dann bricht es aus ihm raus halt nicht. Trotz aller Leiterfahrung ist Gott dennoch stärker halt. Und eine letzte Konfession in Jeremia 17, und über die werde ich dann auch gleich einige Punkte sagen. Das sind alles tolle Texte, aber mir war es mal wichtig, dass Sie das einfach mal so in Gänze mal hören, damit Sie einen Eindruck davon kriegen, wenn ich Ihnen das nur so geschildert hätte, zu sagen, mit welchen drastischen Worten die Bibel hier spricht, ist einfach mal wichtig, das einfach auch mitzubekommen. Jeremia 17, die Klage über das Ausbleiben des Gerichtes. Nicht nur, dass er mit Gott hadert, nicht nur die Menschen, die ihm nachstellen. Er ist am Dienst verzweifelt. Jetzt das, was er verkündet hat, nicht? Der redet jetzt seit Generationen, wir haben gesagt, 40 Jahre im Dienst, redet davon, Juda geht unter, der verkündigt ihnen das Gericht und es passiert erstmal nichts. Klar, so ein bisschen kommen die Feinde, nicht? Und darüber ist er auch sauer, nicht? Das frisst ihn an halt, nicht? Zu sagen, wo ist er denn jetzt, dieser Gott, mit all seinen Verheißungen? Zweifel am Wort, nicht? Da merkt man so die ganzen Glaubensdinge halt, nicht? Und wenn man dann ehrlich ist zu seinem eigenen Glauben, dann merkt man vieles auch, ja, aber wo bist du denn? Warum greifst du nicht ein? Man schlägst ja nicht rein, wenn das alles sein soll halt nicht. Das wird hier Jeremia 17 thematisiert. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen von dem Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne aufzuhören Frucht. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss davon, wenn er es am wenigsten denkt, und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sprechen zu mir, wo ist denn des Herrn Wort? Lass es doch kommen. Aber ich habe dich nie gedrängt, Unheil kommen zu lassen. Auch habe ich den bösen Tag nicht herbeigewünscht, das weißt du. Was ich gepredigt habe, das liegt offen vor dir. Sei mir nur nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not. Lass die zu Schanden werden, die mich verfolgen und nicht mich. Lass sie erschrecken und nicht mich. Lass den Tag des Unheils über sie kommen und zerschlage sie zweifach. Also das ist auch wieder ein ganz, ganz, ganz toller Text, ganz wunderbarer Text. Deshalb habe ich den auch ausgewählt, diese Jeremia 17, Vers 5 bis 18, Ihnen einige Dinge darüber zu sagen. Es gibt ganz viele Sachen. Eine möchte ich noch hier bemerken, hier, bevor ich diese Auslegung bringe. Das ist eine, ihre Namen sind in die Erde geschrieben, nicht in den Sand. Das ist ein tolles, das wird hier erwähnt. Und wir finden diese Stelle einmal im Neuen Testament in Johannes 8 halt, nicht, wo Jesus da sitzt, als die Ehebrecherin zu ihm gebracht wird, nicht, und die fragen, ja, wir haben sie beim Ehebruch ertappt, nicht, und dann malt Jesus auch in den Sand halt, nicht, und da sagen viele Theologen, da hat er nicht nur wie so ein kleines Kind so, weil er nicht wusste, was passieren würde, Jesus weiß ja alles, sondern da hat er ihren Namen in den Sand geschrieben, zack, in die Erde geschrieben, nicht, das ist ein Verweis darauf, ihre Namen in die Erde geschrieben, nicht, weil die vernichtet werden. Sie haben sich gegen Gott gewandt, nicht, sie wollen ihn ja überführen halt, das ist ja ihre tiefste Ansicht, und dafür schreibt Jesus ihren Namen in den Sand. Aber wir haben jetzt diese Konfession gehört, auch diese letzte Konfession, Jeremia 17 halt, und jetzt kann man ganz viel über den Menschen sagen, ganz viel über diese anthropologischen Befindlichkeiten, die auch ein gläubiger Mensch hat. Das kann man hier tun und da kann man eine Menge finden, das ist wichtig. Aber man kann das auch umdrehen. Man kann sagen, was sagt denn das über Gott? Es sagt ganz viel über den Menschen Jeremia, über das, wie er Glauben lebt, wie er offen ist, aber es zeigt uns ganz, ganz vieles auch über Gott, wer Gott ist und was Gott tut. Und das möchte ich anhand von Jeremia 17 so als Auslegung machen halt, dass ich anhand dieser 14 Verse uns noch einmal sage, wer Gott ist. Das Erste, Gott, der Herr, ist der, der richtet. Gott, der Herr, richtet. Wir bekennen das jeden Sonntag auch im Glaubensbekenntnis halt nicht, wenn er wiederkomme, zu richten die Lebendigen und die Toten halt nicht. Hier heißt es im Vers 18, lass den Tag des Unheils kommen über sie und zerschlage sie zwiefach. Das heißt, es kommt der Tag des Gerichtes, mit dem rechnet Jeremia, den kündigt er immer an halt nicht, und er weiß, Gott richtet. Er sehnt sich ja auch dieses Gericht herbei halt nicht, er möchte das Gericht. Und auch in den anderen Versen ist immer wieder deutlich, wenn er sagt, töte sie, bring sie um halt nicht, sei du der Richter. Also er selber greift dir nicht zum Schwert, sondern er befiehlt der Gerichtbarkeit Gottes an. Das ist ein Motiv, das Jeremia in seinem Elend trägt, aber was ihm auch hilft, ne, zu sagen, Gott richte, du bist der Richter. Und davon spricht die Bibel ja immer wieder, nicht von einem richtenden Gott halt, nicht? Kain schlägt Abel tot, da wird er von Gott verurteilt halt, nicht? Und so geht das ganz durch. Die Baum, Turmbau zu Babel wird die Welt zerschlagen halt, nicht? Die Sintflut, das sind alles Gerichte Gottes halt, nicht? Auch das, was dann 587 passiert, nicht? Die Zerstörung des Tempels, ein Gericht Gottes. Immer wieder Gerichte Gottes und wir wissen am Ende der Zeiten, ich habe dieses Offenbarungswort hier hingesehen, wird Jesus Christus alle richten. Und in der Klage, in dem Elend des Menschen, wenn andere einen bedrängen, ist das eine große, große, große Hilfe zu wissen, Gott richtet. Ich muss mich nicht darum kümmern. Wenn das wirklich stimmt, dass ein Herr sitzt und entweder muss er sein Blut drüber geben oder er wird die Menschen zu verurteilen, dann wird man ganz ruhig. Meine Güte, dann ist ja wunderbar. Entweder kommen die zur Erkenntnis, tun Buße über ihre Schuld, die sie an mir getan haben, wenn mich Menschen bedrängen, oder die müssen vor den Allmächtigen. Und wenn sie das nicht haben, wird derjenige, der den Gottesmann angreift, nicht, der wird schlimm verurteilt. Matthäus 25, da wird ja immer wieder so falsch ausgelegt, so nach dem Motto, wir müssen alle diakonisch handeln. Matthäus 25 gilt nicht für die ganze Welt. Matthäus 25, also diese Frage halt nicht, ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war. Ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mich gekleidet halt nicht. Und dann fragen die Leute, ja, wann habt ihr das denn getan? Da sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, hat er mir getan. So, und dafür werden Menschen belohnt. Und zwar, da geht es darum, nicht was man an der Welt getan hat, sondern was man an den Heiligen getan hat. Nicht? Also den Heiligen, die zu Jesus gehören, an seinen Brüdern und Schwestern. Halt. Da sagen die Leute, das ist ja im zweiten Gericht nicht, wo haben wir das denn getan, Jesus? Halt. Ja, wie ihr an meinen Leuten gewesen seid halt nicht. Und das, was uns Menschen tun, wenn wir zu Jesus gehören, das kriegen sie entweder vergolten in der Ewigkeit oder wenn sie uns geschadet haben, dafür werden sie verurteilt, nicht? Und das ist ja auch in diesem Gericht, das gesagt wird. Und den anderen sagt er, da scheidet er sie wie die Schafe und sagt, ihr habt mich nicht besucht, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben, ihr habt diese Dinge getan halt nicht. Und dann werden sie furchtbar für gestraft, nicht? Da lässt Gott gar nichts durchgehen halt nicht. Wenn an seinem Leib Schaden getan worden ist, und wir sind ja Glieder an seinem Leib, dann bestraft das Gott. Er ist der richtende Gott. Und das ist tröstend im Leiden einfach zu wissen, wir haben einen Gott, der richtet halt nicht. Der sitzt zu Gericht. Und da brauchen wir uns um Dinge nicht mehr zu kümmern halt, nicht? Weil Gott es letztlich tragen wird. Das ist eine ganz tolle Sache halt, nicht? Und sonst kann man in dieser Welt verzweifeln über all das Elend und all die Schuld, die hier passiert. Wir haben einen richtenden Gott. Das ist immer wieder wichtig in dem, was in den Konfessionen zum Tragen kommt. Ein zweites. Wir haben einen Gott, der heilt. Gott, der Herr, der heilt, nicht? Da heißt es hier im Vers 14, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm halt, nicht? Jeremia weiß, dass es bei diesem Gott Heilung gibt. Er ist der Gott, der heilt. Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wenn ich im Leid bin und das weiß, dass wir einen Gott haben, der heilt, final alles heilt, alle Tränen abwischt, alles Leid keine Rolle mehr spielen wird, dann hilft mir das im Leid halt nicht. Und dann kann ich diesem Gott auch im Leid begegnen, wenn ich weiß, wie er ist halt nicht. Er ist nicht nur ein richtender Gott gegen die, die mir Unheil getan haben, sondern der kümmert sich auch um die Dinge, die mir schwer sind, auch wenn ich denke, die kriege ich nie wieder unter die Füße. Das, was mich irdisch hier bis zum letzten Tag vielleicht verfolgt und bedrängt und das Leben schwer macht, Gott heilt alles. Gott heilt alles. Nicht nur, dass er uns einen wunderbaren neuen Leib gibt, sondern auch alles, was uns psychisch, seelisch belastet, macht Gott gut. Gott ist der, der heilt. Gott ist auch der, der verflucht. Das ist auch ein ganz starkes, was hier von Gott gesagt wird. Nicht verflucht ist der Mann, das ist ja Gott, der spricht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Gott ist ein Gott, der verflucht, der auch ins Elend runterstürzt. Wir haben in der letzten Stunde, vor 14 Tagen, gesprochen über das, was Jesus getan hat, nicht? Als er diese drei Städte nicht verflucht hat, nicht? Wo er gesagt hat, und du wirst in die Hölle gestoßen. Ich habe das mal mitgebracht, hier nicht von Kapernaum. Kapernaum, du wirst zum Himmel erhoben werden, du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodoma erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Verflucht. Ich habe noch gesagt, der Fluch ist in Erfüllung gegangen halt, nicht? Das entscheidet dann Gott auch, nicht? Dann sagt er, und die nicht mehr halt, nicht? Da steckt etwas drin. Gott tut das auch. Gott ist nicht nur derjenige, der zum Heil führt, gar keine Frage, sondern wenn sich Menschen gegen ihn wenden, dann kommt der Fluch auf sie. Wir haben in der letzten Stunde nochmal darüber gesprochen halt, nicht? Mit Israel, das ist so eine Sache halt, nicht? Kämpfen wir gegen Israel, legen wir den Fluch auf uns. Segnen wir Israel, kommt der Segen Gottes auf uns halt, nicht? Das tut Gott, das sagt die Schrift ganz deutlich halt, nicht? Da hat man den Fluch über sich. Das tut Gott auch, dass er Menschen hinabstürzt halt, nicht? Dass er Städte hinabstürzt halt, nicht? Dass er auch Völker hinabstürzt, wenn sie eben gegen ihn stehen halt, nicht? Und auch das ist etwas zu sagen, diese Macht, auch dieses Dunkle, was dahinter steckt, was wir nicht verstehen können halt, nicht? Aber diesen Gott auch zu wissen, der im Regiment sitzt, nicht? Ist auch etwas Wichtiges halt, nicht? Zu sagen. Und dann auch zu wissen, bei diesem Gott suchen wir Zuflucht halt, nicht? Der eben auch der Gott ist, der flucht. Er ist aber auch der Gott, und das Nächste, der segnet halt, nicht? Gott, der Herr, segnet. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, nicht? Der wird gesegnet sein. Verlässt du dich auf Gott, gehst du den Weg mit ihm, wirst du letztlich gesegnet sein. Gar keine Frage. Also wenn wir jetzt denken an diese Geschichte, die momentan läuft, in dieser ganzen homosexuellen Geschichte halt, nicht zu sagen, das müssen wir machen und die Christen, das sind ja alles Homophobe, die sind krank, die haben sie verstanden, so alt hergebracht und so. So, die wenden sich gegen Gottes Wort. Und damit sind sie letztlich, tragen sie den Fluch Gottes. Das, was ein Groll vor Gott ist, wird hier jetzt Gesetz gemacht und das muss gefördert werden, unterstützt werden, das wird jetzt steuerlich bevorteiligt, nicht? Da liegt der Fluch Gottes drauf halt, nicht? Und wenn du dagegen stehst, wenn du sagst, das machen wir nicht mit, wirst du den Segen Gottes bekommen. Das ist gar keine Frage. Das ist so, das tut Gott halt, nicht? Und das ist wichtig, dass wir diese große Linie vor uns haben und nicht denken, wie Menschen denken in diesen gesellschaftlichen Dingen. Jetzt ist das doch gesellschaftlich en vogue halt, nicht? In unserer Gesellschaft werden Kinder abgetrieben, nicht? Die evangelische Kirche verdient ein Heidengeld mit ihren Krankenhäusern, nicht an den Abtreibungen, die dort verzogen werden, halt, nicht? Und stellen dann noch in den Beratungsstellen die Scheine aus, halt, nicht? Das ist Sünde. Damit kommt ein Fluch über eine Kirche. Da kann Gott nicht mehr segnen. Und wenn du dagegen stehst, kommt der Segen halt, nicht? Und das ist wichtig zu sagen, auch wenn man so gesellschaftlich angefochten und angegriffen ist, zu sagen halt, nicht? Es sitzt einer im Regiment und der legt auf Taten auch entweder Fluch oder letztlich den Segen drauf, halt, nicht? Übrigens, ich habe das mal gesagt, Gott segnet in den siebten Tag und heiligte ihn. Gott segnet auch, nicht? Gott hat uns ganz viele Segnungsdinge gegeben, nicht? Er hat den siebten Tag gesegnet und heiligte ihn. Und es ist immer so toll, wenn mir dann Christen erzählen, also das war ein großer Sprung in meinem Glauben, als ich angefangen habe, selber den Sonntag zu heiligen. Was ich auf einmal selber zurückbekommen habe, nicht wie auf einmal gemerkt habe, wie Gottes Wort war, wie ich dadurch gesegnet wurde. Ich sage immer, kann man ausprobieren. Ich sage, fangt an, mal richtig in die Sabbatheiligung einzusteigen, also in die Sonntagsheiligung, da werdet ihr sehen, wie Segen erfahrbar ist. Nicht? Und andersrum, könnt ihr mal lassen halten. Ich sage einfach, 7 Tage durcharbeiten, nicht von Montags bis Sonntags und Montags bis Sonntags und weiter. Da werdet ihr merken, wie der Fluch, nicht zu sagen, wie es dann kommt, nicht wie ihr dann zerbrecht darunter halt. Nicht? Also das ist erfahrbar. Wir haben einen Gott, der segnet eben auch halt. Und wir haben einen Gott, das haben wir, der die Herzen und der Herzen prüft, die Herzen und Nieren. Das ist, glaube ich, in den anderen beiden Konfessionen, dreimal in den Konfessionen kommt das, der ich die Herzen prüfe, nicht der ich die Herzen prüfe. Nicht? Da heißt es hier in dieser Konfession, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Nicht? Ein ganz tolles Wort. Das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Tolles Wort von Luther, wie er das übersetzt hat. Und dann kommt es, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun. Auch das ist etwas Tolles, auch nochmal für authentischen Glauben. Wir haben Gott, der uns in- und auswendig kennt, viel besser als wir. Der kannte uns ja schon, bevor wir geboren wurden. Nicht bevor wir angefangen haben zu existieren, kannte Gott uns und kannte alles schon, was noch werden sollte. Nicht alle Tage sind in seinem Buch geschrieben, nicht? Und er kennt uns in- und auswendig. 139, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege halt nicht. Und wenn das so ist, dass Gott uns sieht und eh weiß, was in unserem Herzen los ist, dann müssen wir nicht anfangen, im Schauspielerchristentum zu betreiben, dann können wir authentisch sein. Wenn wir so einen Gott haben und ich das weiß, so wie Jeremia das weiß, dann kannst du auch offen die Dinge aussprechen. Dann gehört das auch mit dazu. Das ist das Tolle, das Befreiende. Wir haben einen Gott, der uns in- und auswendig kennt halt, nicht? Der Herz und Nieren prüft, nicht? Wo wir auch stehen, wo wir wie ein offenes Buch, dem können wir nichts vormachen, nicht? Da können wir nicht irgendwie die Eckchen bringen, wo wir sagen, so nach dem Motto, der Pastor kriegt sich mit, die Gemeinde kriegt sich mit, meine Ehefrau kriegt sich mit, aber Gott kriegt eh alles mit, nicht? Das ist das Tolle, nicht? So einen Gott haben wir. Und das ist auch toll, auch gerade in schweren Situationen zu wissen, kennt alles, er erforscht mich, hat ein Interesse an mir halt, nicht? Und deshalb kann ich auch authentisch mit ihm leben und auch mit ihm sprechen, weil er ja sowieso alles weiß. Das so 5 Punkte, was Gott tut, dass er richtet, dass er heilt, dass er verflucht, dass er segnet, dass er Herz und Nieren kennt, dass er es prüft halt. Und wer Gott ist, auch das wird in dieser Konfession deutlich halt, auch nochmal etwas ganz Starkes halt, wie ich finde halt, nicht? Gott der Herr ist Zuversicht in der Not, Zuversicht in der Not. Vers 17 heißt es hier in dieser Konfession, sei du mir nicht nur schrecklich, meine Zuversicht in der Not. Also sowas, ich hätte mal gesagt, was Zärtliches, Vertrauensvolles. Herr, du bist meine Zuversicht in der Not. Herr, du bist meine Zuversicht in der Not. Nicht? Also so apostrophiert Jeremia Gott. Du bist meine Zuversicht in der Not. Nicht? Das ist genau Gott, nicht? Dass Gott in der Not bei uns ist halt und dass er uns froh nach vorne blicken lässt halt. Nicht? So wie eben auch bei David, ja klar, mich bedrängen Menschen, aber was können wir Menschen tun halt? Nicht? Zuversichtlich sein. So ist Gott. Wer Gott hat, der hat in aller seiner Not, in aller Bedrängnis eine Zuversicht halt, nicht? Der immer wieder fröhlich nach vorne gucken kann, könnte man sagen. Wir können immer wieder fröhlich nach vorne gucken. Wir haben einen Gott, der uns fröhlich nach vorne gucken lässt. Psalm 50 halt nicht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist eine Verheißung Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott ist die Zuversicht in der Not. Das habt ihr alle erlebt in eurem Leben halt nicht, aber das dürft ihr auch wissen für das, was kommt. Wir haben, egal welche Not kommt hier, und die werden kommen, nicht? Irgendwann werden wir noch älter, noch gebrechlicher halt, nicht? Da kommt der Schlaganfall, da werden die Knie ausgetauscht, der Herzinfarkt, die Bypässe, all das wissen wir ja nicht so. Und irgendwann liegen wir an den Schläuchen und sowas und da ist nichts mehr, nicht? Oder aber wir haben immer Perspektive. Gott ist Zuversicht in der Not, das ist was ganz Wunderbares. Ein zweites noch, was wer Gott ist. Der Herr ist die Quelle lebendigen Wassers. Das ist auch so ein tolles Wort hier, nicht? Also alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Die Quelle des lebendigen Wassers. Also in der Wüste, also in Israel ist das ja noch deutlicher halt, nicht da, wo es so richtig trocken ist. Wenn man da kein Wasser hat, bams, da brauchst du nicht viel, geht sofort alles ein halt, nicht? Also was nicht gewässert wird halt, nicht? Das geht sofort kaputt, kein Wasser, kein Leben halt, nicht? Und da, wo Wasser ist, also wenn man beispielsweise am Jordan so hergeht, da gibt es so richtig Oasen, richtig Wälder, nicht? Auch alles bewässert ist halt, wo es nichts mehr ist, ist direkt an die Wiese, ist die Wüste wieder. Das Wasser, nicht? Das Lebendige. Und so ist Gott halt. Ohne Gott bist du abgeschnitten vom lebendigen Wasser halt, nicht? Auch das wäre so ein Bild, damals hatte noch keiner eine Ahnung, dass der Mensch zu 70% aus Wasser besteht halt, nicht? Also das ist ja auch so eine Geschichte, wir sind aus Wasser gemacht halt, nicht so lebendiges Wasser, aber das ist noch wichtiger, nicht nur, dass wir trinken müssen, dass wir so viel Flüssigkeit brauchen halt, nicht? Nein, wir haben das lebendige Wasser, darauf nimmt Jesus dann Bezug in Johannes 4,14, nicht? Wo er sagt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und wir wissen ja, da gibt es ja die Ströme des lebendigen Wassers, was in der Ewigkeit ist, im himmlischen Jerusalem halt, nicht? Quelle des lebendigen Wassers, wo wir eines Tages sein werden halt, nicht? Und so ist Gott, er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und das ist so toll, wenn man dieses Bild mitsprechen kann halt, nicht? Wenn das Wahrheit ist, zu sagen, nicht nur sagen, naja, das hat dieser Jeremia erlebt, sondern wenn das wirklich zu so einem lebendigen Bild für dich selber auch geworden ist, zu sagen, jawohl, ich habe so eine Wasserquelle in meinem Leben halt, nicht? Lebendiges Wasser, von dem ich zehren kann halt, nicht? Nicht nur für die Zeit hier, sondern auch für die Ewigkeit halt, nicht? Also ein ganz tolles Bild, Quelle lebendigen Wassers halt, nicht? Die das nicht haben, die sind abgeschnitten. Für einen Moment grünen sie noch, aber dann gehen sie ein halt, nicht? Aber wir nicht, wir haben eine Quelle des lebendigen Wassers, auch das ist ein ganz tolles Bild halt, das hier in dieser Konfession von ihm geschildert wird. Und dann ein letztes, was Gott eben ist. Gott ist die Hoffnung Israels. Wir haben in der letzten Stunde gesagt, Israel ist nicht nur das Volk damals, die damals 587 gelebt haben, die Menschen in Jerusalem, das sind auch wir. Also es sind natürlich auch die Juden heute noch, aber das sind eben auch wir. Wir sind mit hineingenommen, nicht in diesen Ölzweig, der eingefropft ist, in diesen Baum halt. Wir sind Israel. Gott ist die Hoffnung Israels, damit auch unsere Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung, denn du, Herr, so heißt es hier im Vers 13, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Aber das ist es auch eben für uns, nicht? Wir haben eine Hoffnung, nicht Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Wir haben Glauben und wir haben Liebe und wir haben Hoffnung. Wir haben immer Hoffnung und das ist wichtig für die Leiterfahrung, dass Menschen neu Hoffnung haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Menschen keine Hoffnung haben. Nicht in Dantes göttlicher Komödie heißt es, über der Hölle würde stehen dieser Spruch, lass alle Hoffnung fahren. Lass alle Hoffnung fahren. Es ist tatsächlich so, wenn Menschen hoffnungslos sind, wenn sie überhaupt keine Perspektive mehr haben, nicht, dann ist das unglaublich schwer. Und man muss immer wieder aufpassen, auch wenn Leute in schlimmen Leiterfahrungen sind, dann kommen manchmal Leute und die machen denen so billige Hoffnung oder wollen mit dem Leid Leute Geld, irgendwas sagen, was irgendwie noch so einen letzten Hoffnung. Aber da klammern sich Leute, die können noch so irrational sein, die Dinge halt nicht. Ob das medizinisch oder finanziell ist, nicht, oder was ich. Deren letzten Hoffnung ist witzig geklammert halt nicht. Das ist häufig nur irdisch und zerbricht dann und tut es furchtbar weh. Aber wir haben eine Hoffnung, die steht und die bleibt. Und das ist was ganz Wichtiges, gerade im Leid, wenn man tief drin ist, zu sagen halt nicht, wir haben nicht eine Dunkelheit, wir haben immer wieder diesen leuchtenden Strahl, nämlich der uns von der Ewigkeit in Jesus Christus wiederkommt halt nicht. Römer 15, Vers 13 heißt es, der Gott der Hoffnung, so apostrophiert das Paulus im Heiligen Geist, der Gott der Hoffnung, also das ist sein Zuhause, Hoffnung ist bei Gott, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so eine Sache, ganz toller Vers halt, nicht? Also ich lese nochmal. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist ja häufig das Leid, was wir erleben, dass wir dann selber feststellen, ist hoffnungslos. Wir haben keine Perspektive. Wir wissen nicht, was weitergeht. Und wenn man wieder Hoffnung hat, nicht, da kommt neue Kraft zurück halt, nicht? Und das ist genau das, was der Heilige Geist gibt, wie es hier heißt halt, nicht? Der schenkt uns eben Hoffnung. Und wenn wir Jesus haben, wenn wir Gott haben, dann haben wir alle Hoffnung. Das ist auch das, was hier eben auch deutlich wird halt, wie Gott ist. Er ist der Gott der Hoffnung, nicht nur der Hoffnung Israels, sondern eben auch für uns, das Israel, dass wir im neuen Bund sein dürfen. Wer ist Gott? Gott ist Zuversicht in der Not, Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers und Gott ist die Hoffnung Israels. Auch das eben an diesen Konfessionen, was deutlich wird, nicht nur wie Menschen Glauben leben, sondern wir können eben so indirekt eben auch sehen, wer Gott ist und was Gott tut. Ja, wir haben halb, wir machen einen Punkt, wir werden uns in einer Woche wieder treffen, dann werden wir über die Fremdvölker reden, das ist auch ein weiterer Bereich im Jeremia-Buch, eben die Fremdvölkerwörter, wo sich eben nicht nur an Israel gewandt wird, sondern wo auch klar wird, dass Gott einen Absolutheitsanspruch hat. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über das Internet und über Telefon zugeschaltet sind, wünsche Ihnen gottesreichen Segen für diesen Abend und die nächste Zeit, seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Auf Wiedersehen.